Ja, das erfreut mich natürlich und das ist auch das Thema dieser Allianz-Gebetswoche, Freude. Und als ich meiner Frau eröffnet habe, dass das Thema der Allianz-Gebetswoche Freude ist und ich über Freude predigen werde, da hat sie geschmunzelt und ich dachte, was will jetzt dieses Schmunzeln mir sagen? Und dann sagt sie, das passt ja genau zu dir, dieses Thema. Ja, warum lacht ihr jetzt? Ich habe mir gedacht, es passt auch genau in die Oberpfalz. Also wenn man etwas ansprechen möchte, was uns allen nicht fehlt, dann ist das Freude. Also eigentlich ein überflüssiges Thema. Deswegen muss ich überlegen, habe ich eigentlich auch gar noch nie über Freude geredet, weil mir das noch nie in den Sinn gekommen ist, über Freude zu reden. Weil Freude hat man doch. Wir sind doch die fröhlichsten Menschen überhaupt. Wäre schön, ne? Und ihr habt vielleicht auch noch, die ihr schon länger unterwegs seid, im Glauben dieses Lied im Ohr. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Ich fand dieses Lied immer so aufdringlich, immer so, das hat mich irgendwie gestört. Habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt aber gar nicht fröhlich sein möchte, wenn ich mich gar nicht freuen möchte, dann nervt mich dieses Lied. Warum soll ich mich alle Zeit freuen? Warum soll ich nicht einfach auch in meiner Grumpiness, in meiner Grumpflichkeit, in meiner, ja, so gesehen bin ich auch dann innen drin auch so ein bisschen ein Oberpfälzer, eher negativen, kritischen Art, warum soll ich da nicht einfach da bleiben dürfen? Und da sind mir in dem Zusammenhang eher Dinge eingefallen, die eine Anleitung sein können für ein freudloses Leben. Da sind mir spontan 8 Dinge eingefallen. Also zum Beispiel, sorge dafür, dass dich die kleinen Dinge nerven. Lass das nicht einfach nur zu, sondern bemühe dich aktiv darum, dass sie dich stören. Da habe ich mir gedacht, ja genau, das bin ich. Verliere den Überblick und setze keine Prioritäten. Verliere dich in Details. Verschiebe die Perspektive auf das Negative. Besorge dir ein gutes Problem, eines, bei dem du nichts anderes tun kannst, als dich zu sorgen. Und dann denk einfach nur immer über dieses Problem nach. Oder das hier, sei ein Perfektionist und verurteile dich und andere dafür, dass sie nicht perfekt sind. Hab Recht, immer Recht, immer vollkommen Recht. Sei der Einzige, der Recht hat und beharre auf deine Rechthaberei. 2, 3 habe ich noch. Vertraue den Menschen nicht, glaube ihnen nicht, nimm nur ihre schlechten und schwächsten Seiten wahr, sei misstrauisch und unterstell ihnen Hintergedanken und böse Absichten. Sei regelrecht paranoid, wenn du Menschen begegnest, dass sie einfach nur immer das Böse im Schild führen. Oder hier, vergleich dich immer in ungünstiger Weise mit anderen. Also wenn du garantiert deine Freude verlieren willst, dann mach das ab Montag oder gleich, wenn wir beim Kaffee trinken sind. Vergleich dich mit anderen und denke immer, du bist hässlicher, dümmer, kürzer, was auch immer. Das ist der sicherste Weg zu, dass du elendig für dich fühlst. Oder der letzte, nimm alles, was dir passiert und was dir nicht gefällt, persönlich. Das ist Absicht, es passiert absichtlich, um dich zu stören, und lege jedes Wort auf die Goldwaage. Alles, was irgendjemand gesagt wird, höre das heraus, was negativ ist, was dich aufregen kann, was dich frustrieren kann. Solche Dinge sind mir eingefallen. Und dann habe ich so um mich herum geschaut und habe mir gedacht, ja, es ist tatsächlich, also ganz realistisch, es gibt ein paar fröhliche Menschen natürlich auch, aber es gibt richtig viel Grund, einfach nicht fröhlich zu sein. Also wenn man das alles so anschaut, was um uns herum passiert und was über die Nachrichten an unseren Strand spült und was du sonst noch so wahrnimmst, da kann einem schon die Butter vom Brot rutschen. Und Menschen und die Umstände stehlen uns auch die Freude. Und wir nehmen es ihnen auch übel. Und die deutsche Sprache, ich habe das schon gesagt, ist richtig hilfreich in manchen Worten. In diesem Wort übel nehmen stecken nämlich 2 Worte. nämlich Übel und Nehmen. Und da liegt schon deine Chance. Da liegt schon meine Chance, da liegt vielleicht schon der Schlüssel. Denn das Übel, das müsstest du, wenn du es nimmst, auch nehmen. Du kannst aber auch dich entscheiden und sagen, nein, das Übel nehme ich nicht. Dieses Übel nehme ich nicht und dieses Übel nehme ich auch nicht und dieses Übel nehme ich auch nicht und dieses Übel nehme ich auch nicht und das Übel nehme ich auch nicht. Und so kannst du dich einfach entscheiden und sagen, nein, 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 gehört nicht zu mir, will ich nicht haben, brauche ich nicht, belastet mich nur, will ich gar nicht hören, interessiert mich nicht, will ich auch nicht drüber nachdenken. Du hast also die Wahl. Und diese Perspektive, dass ich die Wahl habe, hat mich schon fröhlich gestimmt. Da habe ich mir gedacht, ich muss nicht trübsinnig sein, ich muss nicht niedergeschlagen sein, ich muss nicht deprimiert werden von den Dingen um mich herum, sondern ich muss das Übel, kann mich entscheiden und muss das Übel erstmal gar nicht nehmen. Dieses Päckchen, das dir der Freudlose da an die Tür bringt, sagst du, das habe ich nicht bestellt, gehört nicht mir, will ich auch nicht haben, lass ich zurückgehen. Dieser Text, den ich gerade eben zitiert habe, aus dem dann dieses Lied gedichtet wurde, freut euch in dem Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch, sind Worte aus der Bibel, die Paulus formuliert hat. Paulus ist, und das wundert mich, ich werde euch gleich noch ein bisschen was über ihn sagen und warum es mich wundert, es ist ein Mensch gewesen, ein Apostel, ein Rabbi, ein ganz gelehrter Mensch damals, ein sehr einflussreicher Mensch, er hat einiges auch geschrieben, was wir als Briefe in unserer Bibel finden, Briefe von Paulus an verschiedene Gemeinden. Dieser Paulus war offensichtlich eine Fröhlichkeitskanone. Das war offensichtlich der fröhlichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und dann sagst du, ja gut, also das ist ja einfach. Der Paulus, dem ist Jesus offenbart geworden, der hat einen besonderen Auftrag gehabt, der war so dicht an Jesus, das ist ja gar keine Frage, dass der voller Freude ist. Aber wir finden ihn jetzt im Gefängnis, denn in dem Leben von Paulus ist vieles nicht so gelaufen, wie wir es uns vielleicht vorstellen würden, wenn wir sagen, also ich bin jetzt ein Apostel und ich bin jetzt beauftragt von Jesus, Gemeinden zu gründen und so. Das müsste ja alles ziemlich einfach sein, das müsste ja alles von Erfolg gekrönt sein, das dürfte ja gar keine Widerstände geben. Dieser Paulus, der hatte mit erheblichsten Widerständen zu kämpfen. Er ist verprügelt worden, er ist gesteinigt worden. Die Leute haben sogar geglaubt, dass er tot ist und haben ihn dann einfach durch den Staub aus der Stadt rausgeschleift und ihn dann draußen liegen lassen. Sowas ist dem Paulus passiert. Er hat sich mit vielen Leuten gestritten, hat viele Leute gegen sich aufgebracht und jetzt sitzt er im Gefängnis. Er sitzt also im Gefängnis und das, was er uns jetzt gerade sagt, das schreibt er aus einer Situation heraus, wo wir sagen, nicht ganz so gemütlich. Gut, er war jetzt nicht in so einem Verlies, irgendwo ganz hinten eingesperrt mit den Füßen im Block. Er hatte eine gewisse Bewegungsfreiheit, durfte Gäste empfangen, durfte auch Versorgung bekommen. Aber diese Gefangenschaft, in die Paulus hineingekommen ist, mündete in ein Gerichtsverfahren. Und dieses Gerichtsverfahren aus der Sicht, aus der er dann auch schreibt, wahrscheinlich auch in ein Todesurteil. Und aus dieser Situation schreibt Paulus. Und er schreibt an die Gemeinde in Philippi, eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Und da schreibt er, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ich bin so unglaublich dankbar, wenn ich für euch bete. Ich bete ständig für euch und tue es mit großer Freude. Paulus betet und er lässt in seinem Gebet Freude hineinkommen. Freude über das, was Gott in Philippi getan hat. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich auf das schaue, was Gott in Amberg tut und getan hat, kann ich das nachvollziehen. Das erfüllt mich mit ganz großer Freude, weil ich mir denke, alles das, was mir gesagt wurde, was hier unmöglich ist, ist geschehen. Ja, und es bewegt sich noch weiter. Wir sind noch gar nicht am Ende. Wir haben noch überhaupt nicht gesehen, was möglich ist. Und man hat mir auch gesagt, dass in der Oberpfalz die Leute eher kritisch sind, eher zurückhaltend sind, eher abwartend sind und dass du richtig viel Standfestigkeit brauchst, weil sie immer gewohnt sind, dass jemand gekommen ist, groß aufgesprochen hat und weitergezogen ist. So ist das hier in dieser Gegend immer gewesen. Und da haben die Oberpfälzer gesagt, ja, der kommt, der spricht, der geht wieder. Das halten wir aus. Aber wenn jemand kommt und bleibt und bleibt und bleibt und auch noch im 10. Jahr da ist, dann sagen die Oberpfälzer sich, da muss was dran sein. Also man hat mir schon gesagt, das dauert möglicherweise etwas länger als sonst wo, aber dann warte mal ab, bis die Oberpfälzer in Fahrt kommen. Dann wirst du die auch nicht mehr los. Dann hast du Freunde gewonnen. Ja, also große Freude. Und warum hat er diese große Freude? Weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Und wäre das nicht schön in diesem Jahr, dass wir auch, die wir zum Glauben an Christus gekommen sind, dass du dich entscheidest, ja, dieses Jahr ist mein Jahr, dieses Jahr werde ich mich für das Evangelium einsetzen. Die haben es vom ersten Tag an getan. Gut, es war auch nicht die Oberpfalz, das war Philippi, da ist es etwas heißer, da sind die Leute etwas temperamentvoller. Aber vielleicht im 10. Jahr oder so, vielleicht sagst du, ja, das ist mein Jahr, 2023, das ist mein Jahr. Da will ich mich jetzt für das Evangelium einsetzen. Da will ich jetzt aus diesen Hinterbänken nach vorne kommen und sagen, ja, heute lasse ich mich rufen. Also deswegen freut er sich auch. Und ich bin überzeugt, sagt er, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und wann das sein wird, wissen wir nicht. Und weil wir es nicht wissen, tun wir so, als wüssten wir es nicht und machen einfach weiter. Handelt, bis ich wiederkomme, sagt der Herr zu seinen Knechten. Handelt, bis ich wiederkomme. Handelt, bis ich wiederkomme. Hört nicht schon ein oder zwei oder drei Jahre vorher auf und denkt, der kommt in 3 Jahren, da hören wir jetzt schon auf, sondern handelt, bis ich wiederkomme. So lange ist der Auftrag, bis ich wiederkomme. Und er kommt wieder. Das ist das, worauf wir uns freuen können. Und worauf wir zulaufen, ist ein Hochzeitsfest. Keine Katastrophe, sondern ein Freudenfest. Das ist das, worauf wir zulaufen. Aber dieser Paulus, der diesen Brief schreibt, das war ja ein Halunke. Also das war ja ein ganz fürchterlicher Mensch. Der war ja so hitzköpfig, dass er die Gemeinde massiv verfolgt hat. Der hat die Leute gefangen genommen, ins Gefängnis geworfen, umbringen lassen. Das war der Paulus, der hier schreibt. Ich freue mich. Und der Paulus, der ist schon so reflektiert gewesen, dass der gesagt hat, Mensch, ich war schon, also völlig auf der anderen Seite, ich war schon eigentlich ein ganz fürchterlicher Mensch. Wie kann es eigentlich sein, dass Jesus mich überhaupt angenommen hat, dass Jesus mich überhaupt brauchen konnte? Ich stelle mir das so vor, wie Gott Vater im Himmel sitzt und Jesus und dann sagen sie, also wir brauchen jetzt jemanden, der hier mal die Erweckung nach vorne bringt und den Heiden das Evangelium bringt, wen wählen wir denn da aus? Und dann fällt der Blick des Vaters auf Paulus und dann sagt Jesus, du, das ist keine gute Idee. Du hast ja keine Ahnung, was der alles macht. Das ist ja fürchterlich. Und dann sagt Gott, genau den kann ich brauchen. Weil die Aufgabe wird riesig sein und er muss einfach das Gefühl haben, alles, was durch ihn gewirkt wird, ist nicht er, sondern das bin ich. Und dann könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte, wie Paulus berufen wird, wie er in den Dienst gestellt wird. Aber das ist etwas, was natürlich, wenn du so eine Geschichte und so eine Vergangenheit hast, dir schon ein bisschen die Freude stehlen kann und die Leichtigkeit, also wenn du nachdenkst. Und der Paulus hat nicht nur schlimme Dinge gemacht, sondern er hat auch schlimme Dinge erlebt. Ganz schlimme Dinge. Als er dann gesagt hat, ja Herr, ich folge dir nach, ich lasse mich in den Dienst nehmen, hat er schlimmste Dinge erlebt. Ist verprügelt worden, geschlagen worden, gesteinigt worden, verraten worden. Er hat Schiffbruch erlitten. Er hat also eine Katastrophe nach der anderen, wo du sagst, ja, mein Leben ist eigentlich so gesehen relativ in geordneten Bahnen. Also so viele Katastrophen, wie der Paulus erlebt hat, habe ich bisher nicht erlebt. Und er entscheidet sich für die Freude. Paulus sagt, ich werde mich freuen, auch im Gefängnis. Er schaut auf Christus, der das Werk zum Abschluss bringt. In diesem Gefängnis. Und er lebt nicht mehr in der Vergangenheit, sondern er schaut nach vorne. Und dann sagst du, Paulus, ja, worauf schaust du denn eigentlich, wenn du nach vorne schaust? Du schaust doch auf deinen Tod. Und auch das ist ungerecht. Wieso freust du dich jetzt? Und er denkt auch darüber nach, aber das will ich jetzt nur in Klammern sagen, er denkt auch darüber nach und sagt, selbst wenn ich sterben muss, freue ich mich, weil dann mein Leben sozusagen als Trankopfer, so formuliert er das, hingegeben wird zur Ehre Gottes. Deswegen freue ich mich. Ich kann mich da auch freuen. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Macht es doch genauso. Freu dich, nimm teil an meiner Freude. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Weil ich habe mich das dann schon gefragt. Ich hab mich gefragt, Paulus, jetzt ehrlich, jetzt hilf mir mal. Also wenn alles das, was dir passiert ist, mir passiert wäre, also Freude wäre vielleicht das Letzte, woran ich denken würde. Und selbst mit meiner Lebensgeschichte schon, also und das ist keinesfalls vergleichbar mit der von Paulus, ist Freude vielleicht auch nicht das Erste, was mir immer einfällt. Und dann sagt Paulus, gut, das verstehe ich, aber und das ist auch alles real und ich verstehe auch deine Not und deine Schwierigkeiten und dass du da vielleicht das ein oder andere Mal auch deshalb trübsinnig bist, aber der Anker, den wir haben, ist, wir sind mit dem Herrn verbunden, wenn du mit dem Herrn verbunden bist. Wenn nicht, dann hast du heute die Möglichkeit und kannst sagen, ich möchte dich kennenlernen, Herr. Ich möchte mit dir verbunden sein. Ich möchte auch diese Freude haben. Ist nicht weit weg. Wir müssen nicht im Himmel hochklettern oder irgendwo hinabsteigen, sondern der Herr ist direkt hier. Jesus ist direkt hier. Du kannst direkt mit ihm sprechen. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Freut euch, was immer geschieht. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich diese Texte so lese, und im Griechischen heißt es auch, was immer geschieht, ist das für mich in meinen Ohren eine Zumutung. Freut euch, freu dich, was immer geschieht. Hör mal, was immer geschieht? Also immer geschieht, was immer geschieht, soll ich mich freuen? Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Und da ist der Schlüssel. Der Paulus ist nicht so ein Träumer, der sagt, ja, lustig, tralalala, wir sind naiv und gehen durch die Welt immer grinsend, immer mit einem Lächeln, immer haha, lustig. Nein, auch der Paulus hat das nicht gelebt und das war nicht sein Ansatz. Sondern er hat gesagt, weil du mit dem König der Könige, mit dem Herrn der Herren verbunden bist, weil du mit dem verbunden bist, auf den es letztlich auch rausläuft, kannst du dich freuen. Auch wenn es richtig dick kommt. Was immer geschieht, du kannst dich freuen, weil du hast einen sicheren Halt. Und dann habe ich mir gedacht, Paulus, also jetzt, als ich da an diesem Vers, Philipper 4, Vers 4 ankam, habe ich mir gedacht, Wär das nicht schön, einfach mal den Paulus hier zu haben und zu sagen, Paulus, das ist schon eine steile Aussage, die du hier machst. Jetzt hilf mir doch mal, wie hast du das denn ganz praktisch gemacht? Also, du sitzt da im Gefängnis. Deine Bewegung ist eingeschränkt. Gut, du hast nicht so schlecht, wie es manche dann in diesen Kerkern hatten. Es war halbwegs erträglich, aber du bist doch total eingeschränkt. So vielleicht, wie manche von uns auch eingeschränkt sind. Ich habe vor ein paar Tagen einen guten Freund besucht, der ist erblindet, konnte früher sehen. Und dann hat er eine Krankheit bekommen, die dazu hat also sogar einen Führerschein. Also ein Blinder, der einen Führerschein hat, er ist dann erblindet, Stück für Stück, immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis ich ihn jetzt vor ein paar Tagen traf und er sagte, jetzt ist es ganz finster. So, jetzt sag mal so jemanden, freu dich bei allem, was dir passiert, auch wenn du jetzt so eingeschränkt bist, dass du nichts mehr siehst, dass du quasi getrennt bist von den Dingen. Du bist noch nicht von den Menschen getrennt, weil du ja hörst, aber du bist von den Dingen getrennt. Freu dich, was immer geschieht. Paulus, hilf mir mal, wie hast du das gemacht? Du bist da jetzt im Gefängnis gesessen und wo hast du das dann hergenommen? Nun, wir müssen wissen, dass Paulus ein Rabbiner war, ein Gelehrter. Und für die Gelehrten war es normal, dass sie fast alles aus der Tora auswendig konnten, aus der hebräischen Bibel. Und vor allen Dingen konnten sie alle Psalmen in der Bibel. In der Bibel gibt es in der Mitte so ein Buch, das heißt Psalmen. Und das sind also Lieder in jeder Form. Also es gibt Loblieder, es gibt Lieder, die herzzerreißend sind. Es gibt Dinge da drin, wo du dich auch, wenn es dir ganz schlecht geht, mit identifizieren kannst. Also dieses Buch ist eigentlich ein unglaublicher Schatz. Und das konnten die auswendig. Das konnten die einfach so für sich direkt so sagen oder beten oder sogar singen. Und da habe ich den Paulus da so gesehen im Gefängnis, wie er so einen Psalm genommen hat und diesen Psalm gesungen hat und gebetet hat. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt sage, du sollst Gott loben und preisen, dann sagst du, ja, würde ich schon gerne tun, aber ich bin unmusikalisch. Das, wie ich singe, das will ich Gott gar nicht zumuten. Geschweige denn irgendjemand anders. Also ich singe so schlecht, also du kannst dir gar nicht vorstellen. Ich kann auch keine Gitarre spielen, ich kann überhaupt kein Musikinstrument spielen. Da fange ich gar nicht erst an. Der Paulus hatte auch keine Gitarre, wir wissen das nicht, aber wird nicht erzählt, dass er eine Gitarre hat. Ob er singen konnte, wissen wir auch nicht. Aber was er konnte ist, er konnte diese Psalmen auswendig. Und da gibt es einen Psalm und vielleicht hat er gerade diesen Psalm gesungen. Vielleicht hat er ihn morgens, mittags und abends gebetet, meditiert und gesungen. Und das ist genau das, was du auch tun könntest, wenn du sagst, ich bräuchte einen Boost an Freude. Dann fang an, über solche Dinge nachzudenken, solche Dinge zu meditieren und solche Dinge zu beten oder vielleicht sogar zu singen. Gibt es diesen Psalm 145? Es ist das letzte Loblied von David in den Psalmen. Und der geht so, da heißt es, Psalm 145, ein Loblied von David. Dich will ich ehren, mein Gott und König. Deinen Namen will ich preisen für alle Zeit. Schon der erste Vers, wir haben eine Serie gemacht, Mächtig, wo wir darüber geredet haben, dass Jesus König ist. Und David bringt hier Gott in die richtige Position, weil er ist ja selber König. Und er sagt, du bist der König der Könige, du bist der Herr der Herren. Deinen Namen will ich preisen für alle Zeit. Über deinen Namen will ich Gutes singen, Gutes sagen, Gutes nachdenken. Gottes Liebe ist grenzenlos, steht über diesem Psalm. Jeden Tag will ich Gutes von dir reden und deinen Namen für immer loben. Groß ist der Herr. Jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Du denkst in jedem Falle über irgendetwas nach. Entweder denkst du über die Dinge nach, die dir Mühe machen, die dich stören, die dich aufregen, die dir die Freude rauben, oder du denkst über Gott nach und seine Größe und wie er so groß ist, dass eigentlich das niemand erfassen kann. Denn das Thema von diesem Sonntag ist, wir sollen uns freuen an seiner Schöpfung. Und das kannst du aber auch nur erfassen, wenn du glaubst, wenn du sagst, ja, Gott hat das alles in Existenz gebracht. Er wollte das. Er wollte auch mich. Er ist so groß, dass er das alles in Existenz gebracht hat. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Ich habe euch von Gideon erzählt und wie Gott da eingegriffen hat. Für Israel war das auch ganz eindeutig. Gott hat machtvoll immer wieder eingegriffen in ihre Situation. Und Gott hat auch in deinem Leben immer wieder machtvoll eingegriffen. Da hat sich Gott gezeigt. In diesem Leben, das wir leben, von dem Paulus auch sagt, ja, es war auch mit größten und größten Herausforderungen verbunden. Deine Pracht und Herrlichkeit wird in aller Munde sein und auf dich will ich stets über deine Wunder, auch ich will stets über deine Wunder nachdenken. Immer wieder, wenn man davon sprechen, immer wieder wird man davon sprechen, wie ehrfurchtsgebietend dein Handeln ist. Auch ich will verkünden, welche gewaltigen Taten du vollbringst. Wenn die Menschen deines Volkes zurückdenken, werden sie deine unermessliche Güte besingen. Über deine Gerechtigkeit werden sie jubeln und rufen, gnädig und barmherzig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Und wenn du anfängst, diesen Text zu lesen, ganz einfach zu lesen, nicht so, ich lese den jetzt und habe es abgehakt, habe ich heute getan, was ich tun muss, sondern einfach mal so, muss man nicht den ganzen Psalm lesen, kann auch ein Stück nur lesen, ein Stück davon lesen und sagen, Herr, du bist gnädig und du bist barmherzig, du bist mit mir barmherzig, du bist mit mir gnädig, du bist auch mit den Leuten um mich herum gnädig, du bist mit der Situation gnädig, Herr, du bist voller Geduld und deine Liebe ist grenzenlos. Der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Und was bei mir passiert, wenn ich solche Texte lese, dann merke ich, mein Gott ist gerade mal zu klein geworden. Ich merke, wie Gott plötzlich auch in meinem Herzen groß und immer größer und immer größer und immer größer wird. Und wie ich für mich sage, Herr, ich kann dir das alles zutrauen, Herr. Ich kann mich vor allen Dingen dir anvertrauen, weil ich mit dir verbunden bin. Deshalb freue ich mich. Ich freue mich nicht, weil mir die Dinge gut laufen gerade oder weil sie mir schlecht laufen oder weil ich äußere oder innere Umstände habe, die mich eigentlich letztlich erfreuen. Das auch. Aber ich freue mich vor allen Dingen, weil ich mit dir verbunden bin. Darum sollen dich alle deine Geschöpfe loben. Jeder, der dir die Treue hält, soll dich rühmen. Herr, du bist Herr. Und ich will dich preisen. Und weiter sagen, wie großartig dein Königtum ist. Sie alle sollen erzählen von deiner Stärke. Damit die Menschen von deinen gewaltigen Taten erfahren und von der herrlichen Pracht deines Reiches. Und wisst ihr, deswegen glaube ich, ist es schon schlau von der Evangelischen Allianz gewesen, so dieses Jahr auch unter dieses Thema Freude zu stellen. Denn da dieser Freudenpegel in unserer Gesellschaft stark gesunken ist, wäre es jetzt für uns eine Riesenchance, den Menschen zu sagen, wisst ihr was, wenn ihr Freude haben wollt, kommt zu uns, denn wir haben Freude. Wir wollen davon reden, wie gewaltig sein Reich ist, wie herrlich und prachtvoll. Deine Herrschaft hat kein Ende. Von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Und es kann schon sein, dass man mal Wasser schluckt. Ich war beeindruckt, als ich las, was Papst Benedikt zuletzt geschrieben hat, und er hat gesagt, ja, in meinem Leben hat es oftmals so ausgesehen, als würden andere Mächte und Kräfte Recht haben. Aber ich habe auch gesehen, wie sie dann doch ins Unrecht gesetzt wurden und wie doch am Ende Jesus Christus Herr ist. Habe ich mir gedacht, ja, das sagt ein 95-jähriger Mann, der sehr, 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 sehr viel erlebt hat und einen Riesenüberblick hat. Er sagt, ja, das kann schon sein, dass Wissenschaft, dass Philosophie, dass alles Mögliche plötzlich irgendwas entdeckt und dir sagt, warum das alles überhaupt nichts mehr ist. Und dann sagt Paulus, freu dich, dass du mit dem Herrn verbunden bist, weil am Ende des Tages werden alle diese Dinge als ungültig entlarvt. Freude über die Schöpfung, auch schon das ist ja ein Problem, weil wer darf das heute noch sagen, dass das, was wir hier erleben, von Gott geschaffen wurde? Aber auch da war ich so erschüttert, als ich las, dass Darwin, der dann diese Theorie der Evolution sich, Theorie, man muss es auch unterstreichen, es ist eine Theorie, der Theorie entwickelt hat, weißt du, was er mitgenommen hat? Zu diesem Ort, ich weiß nicht, war auf einer Insel oder so, wo er das dann entwickelt hat, 2 Bücher mitgenommen. Die Bibel und ein wissenschaftliches Buch über Geologie, über Entwicklung der Erde. Und da habe ich mir gedacht, genau, und jetzt ist die Frage, welches Buch hat er gelesen? Und leider hat er die Bibel dabei gehabt, aber er hat die Bibel nicht gelesen. Sondern er hat dieses Buch über die Entwicklung der Geologie gelesen und hat gesagt, ja, genauso ist es dann auch mit den Spezies, mit den Tieren, mit allem, was wir so sehen. So kam er zu seiner Evolutionstheorie. Hätte er die Bibel gelesen, wäre angekommen bei diesem Vers, wo es heißt, woher wissen wir, dass Gott alles geschaffen hat? Woher wissen wir, dass er alles in seiner Hand hält? Wir wissen es durch den Glauben. Wir wissen es durch den Glauben. Und für diejenigen, die glauben, da tut sich plötzlich eine Tür auf, da schaust du Dinge, die du so nicht sehen kannst. Wenn du flächig auf die Wasseroberfläche schaust, dann siehst du nicht die tollen Fische, die da drunter sind, du siehst nicht die Korallen, die da sind, du siehst nicht das ganze Fantastische, was unter dem Wasser ist. Wenn du flächig drauf schaust, ist es nur glatt. Kannst es nicht sehen. Aber wenn du glaubst, wenn du sagst, Herr, deine Herrschaft hat kein Ende. Gott ist so viel größer. Mein Gott ist so viel größer. Von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen. Aber was er tut, das tut er aus Liebe. Wer keinen Halt hat, den hält der Herr. Und wer am Boden liegt, den richtet er wieder auf. Wir könnten jetzt noch, es sind noch ein paar mehr Verse, aber ich wollte euch einen Vorgeschmack geben. Ich wollte euch hineinnehmen in das, wie Paulus das wohl gemacht hat. Der Paulus, das war auch kein Übermensch. Das war auch einer wie du und ich. Mit Zweifeln, mit Gefühlen, wenn du seine Briefe liest, dann liest du, wie er auch manchmal frustriert ist mit den Menschen. Wie er sagt, Leute, hört mal zu, soll ich mich jetzt zum Deppen machen hier und alle meine Fähigkeiten präsentieren? Ist es tatsächlich so, dass ihr glaubt, bloß weil ich jetzt sanft mit euch geredet habe, dass ich deshalb schwach bin? Dieser Paulus hat es genauso gemacht, wie du es machen kannst und wie ich es machen muss. Er hat sich aufgebaut im Herrn, indem er Dinge gelesen hat, die ihn aufgebaut haben. Und damit du nicht irgendwie von irgendwo anfangen musst, sondern auf einem schönen Niveau aufsetzen kannst, findest du in der Bibel eben zum Beispiel diese Psalmen. Und zum Beispiel diesen Psalm 145, den du meditieren kannst und dann beten kannst und sagen kannst, Herr, ich danke dir. Ich fühle gerade, ich habe keinen Halt. Aber ich danke dir, du hältst mich. Herr, ich werfe mich ganz auf dich. Du hältst mich. Herr, ich liege am Boden. Das musst du nicht beschönigen. Ich liege am Boden. Aber du richtest mich wieder auf. Herr, ich möchte, dass du mich wieder aufrichtest. Herr, du bist mir gerade klein geworden. Tragbar. Irgendwo hingenagelt. In irgendeiner Ecke. Bist mir zu klein geworden. Herr, werde mir wieder groß. Und mein Gebet ist, dass dieser Gottesdienst so ein Auftakt ist für dich, dass die Freude am Herrn ganz neu deine Kraft wird. Dass der Herr dich aufbaut und du in dieses Jahr hineingehen kannst und sagen kannst, ja, dieses Jahr wird für mich ein Jahr, wo ich mich freuen werde. Und wenn du heute sagst, ja, ich bin eingeladen worden in diesen Gottesdienst, aber ich habe diese Beziehung zu Jesus noch nicht, ich bin noch nicht mit dem Herrn verbunden, dann hast du die Möglichkeit, gerade jetzt zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte diese Beziehung zu dir eingehen. Ich möchte auch an diese Quelle der Freude rankommen. Ich möchte beginnen, mein Leben mit dir zusammenzuleben. So kannst du reden und dann kannst du Sonntag für Sonntag wiederkommen und immer mehr lernen. Du kannst in eine Kleingruppe gehen, wo du noch mehr lernst, wo du noch mehr von Jesus erfährst. Und so kommst du auf den Weg in die Nachfolge und wirst erleben, wie Freude dein Herz erfüllt. Lass uns mit dem nächsten Lied noch auf das, was wir gehört haben, antworten. Und das, was in deinem Herzen ist, sag es Jesus gerade an dieser Stelle. Lass uns gemeinsam aufstehen.